Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle, dem Film- und Serien-Podcast von Rolling Stone. In der heutigen Folge widmen wir uns wieder dem besten Musik- und Konzertfilm aller Zeiten und kommen nun, ich glaube, wir sind beim sechsten Teil dieser Subreihe angelangt, zu demjenigen Konzertfilm, den viele als einen der besten, wenn nicht sogar den besten Konzertfilm aller Zeiten bezeichnen, nämlich Jonathan Demme's Stop Making Sense. Psycho Killer, den Film hat Arne vorgeschlagen und ich bin sehr froh, dass Arne ihn vorgeschlagen hat. Du hast ihn auch schon mal vorgestellt in unserer Reihe Die besten Filme von 1984. Da habe ich ihn ignoriert, ich habe ihn weiter ignoriert. Ich habe mich gefragt, warum ich ihn immer ignoriert habe und ich habe irgendwie nie wirklich die Begründung für mich klar machen können. Ich glaube, ich hatte irgendwann mal in den 90er Jahren, ich weiß nicht, ob es die Visions war oder nicht, die hatten auf der letzten Seite so eine Rubrik, wo man so steckbriefartig Stars nachher in Vorleben und nicht Vorlieben befragt. Und ich war großer Stephen Malkmus-Fan, also Sänger von Pavement. Ich glaube, er war damals sogar noch Sänger von Pavement. Das müsste also bis Ende der 90er gewesen sein. Eine Band, mit der er nichts anfangen könne. Und dann hat dann dieses Indie-Idol, der auch ein Idol von mir war, gesagt, Talking Heads. Und irgendwie habe ich mich daran gehalten. Ich erinnere mich an MTV, da sah man ab und zu halt diesen dicken Anzug, den er getragen hat, diesen übermäßigen Geschäftsanzug und diese für mich sehr irritierenden, die sehr irritierende Aufführung von Live During Wartime, das war der andere Song, das war nicht Live During Wartime, das war Once in a Lifetime, wo er mit Brille sehr ekstatische Bewegungen gemacht hat, eines Mannes am Rande des Nervenzusammenbruchs, was mich auch fertig gemacht hat. So, aber jetzt habe ich mir ihn extra für dich angeschaut und muss sagen, ich bin wie weggeblasen von diesem Film und ich teile inzwischen diese Meinung, er ist einer der besten Konzertfilme aller Zeiten. Und ich kann nur sagen, was war das denn für eine tolle Zeit? Klar, jetzt sind wir wieder retromäßig in den 80ern unterwegs, wir beiden Boomer, aber was für tolle Konzertfilme da gekommen sind mit Stop Making Sense, Sign of the Times, The Cure in Orange, so viele Streifen, sogar Rattlin' haben, die irgendwie einen Schauwert gehabt haben. Was für eine tolle Ära das gewesen ist. Und bevor ich an dich übergebe, Arne, vielleicht kannst du ja mal erklären, welche Aussage das hat in diesem Konzertfilm. Soll es ein Work in Progress darstellen, dass David Byrne in dem Fall zunächst alleine die Bühne betritt und dann die Bühne nach und nach aufgebohrt wird, immer mehr Musiker und Gastmusiker dazukommen? Mhm. Oder was ist sozusagen das Statement hinter dieser Art von Work-in-Progress-Aufnahme dieses Konzerts?
Ja, das ist die Dramaturgie dieses Konzerts. Der Film ist natürlich ganz genau choreografiert. Also damals wurde der Eindruck erweckt, das sei ein Auftritt gewesen in New York City. Es waren aber zwei Auftritte, die zusammengeschnitten wurden. Man sieht es auch daran, dass David Byrne nicht nur den Big Suit irgendwann anzieht, sondern er ist auch vollkommen verschwitzt, etwa nach der Hälfte des Konzerts, und kehrt dann in Hose und Hemd zunächst wieder, oder nachdem er den Big Suit angezogen hat, in dem es natürlich sehr heiß wurde, kam er dann zurück und hat eine Hose und Hemd getragen. Also man sieht Brüche in der Inszenierung, aber es ist wahr, es beginnt mit der Boombox und David Byrne allein auf der Bühne, einer vollkommen leeren Bühne, Psycho Killer. Dann kommt Tina Weymouth dazu, die Bassistin, die den Bass spielt bei Heaven, der Ballade. Und von da an kommen immer mehr Musiker auf die Bühne. Chris Frantz, der Trommler, Jerry Harrison, der Keyboarder, das ist die Besetzung der Talking Heads, aber erweitert um zwei Background-Sängerinnen, um einen Gitarristen, einen Perkussionisten und einen weiteren Keyboarder. Also das wird eine riesige Besetzung. Nun war das nicht exklusiv für Stop Making Sense choreografiert worden, sondern das war schon die Besetzung mindestens ein Jahr vorher. Also die Talking Heads der 70er Jahre hatten sich entwickelt bis zu dem Album Speaking in Tongues 1983, das Burning Down the House enthält und Making Flippy Floppy, hatten sich so entwickelt, dass immer mehr Musiker eingesetzt wurden. Ende der 70er Jahre gab es die beiden großen Alben mit Brian Eno, Remain in Light, oder zuerst Fear of Music 1979 und 1980, Remain in Light. Und von da an wurde der Stil der Talking Heads immer perkussiver. Es kamen die sogenannten Polyrhythmen hinzu.
Die dürfen nicht fehlen, die Polyrhythmen.
Ja,
ne?
Genau.
Auch immer Polyrhythmen. Und Simon, Graceland und Vampire Weekend, auch in jeder Kritik zu lesen, die Polyrhythmen.
Ja, Polyrhythmen. Und habe ich zum allerersten Mal, glaube ich, habe ich es gelesen im Zusammenhang mit den Talking Heads. Und eigentlich habe ich später, abgesehen von Vampire Weekend, vielleicht Graceland, habe ich es bei anderen Bands nie gelesen. Immer bei Remain in Light von Talking Heads und Stop Making Sense. Aber Remain in Light ist, glaube ich, die entscheidende Platte. Noch auf Fear of Music kann man das gar nicht hören. Das ist eine sehr trockene Platte, lineare Songs, in denen Byrne vollkommen lakonisch die Texte singt. Und das verändert sich auf der zweiten Seite von Remain in Light. Dann gab es schon 1982 eine Live-Platte, ein Doppel-Live-Album. Ich finde die allerbeste Live-Platte Talking Heads auch besser als der Soundtrack von Stop Making Sense. Und zwar The Name of This Band is Talking Heads. Und da hört man die Entwicklung, hört man die verschiedenen Phasen, also einerseits 77 bis 79 und dann 79 bis 82 mit der viel größeren Band. Und dieses spätere Konzept ist die Basis von Stop Making Sense. Jonathan Demme war ein lange vor Schweigen der Lämmer, lange vor Philadelphia, ein begabter Hobbyfilmer, der bei Roger Corman unterkam, der einige interessante, mindestens interessante, auch spannende Independent-Filme gedreht hatte. Er hatte, glaube ich, vier Spielfilme gedreht, einige Kurzfilme, vier Spielfilme, darunter auch eine Hitchcock-Pastiche. Und David Byrne kannte ihn und hat ihn engagiert für Stop Making Sense. Umgekehrt war Demme immer sehr interessiert, hat später zwei Filme mit Neil Young gemacht, war immer sehr interessiert an Musik. Und damals sagte man, naja, ein Spielfilmregisseur, wer ist eigentlich dieser Jonathan Demme, wenn man sich nicht auskannte. Kannte man sich schon gut mit Filmen aus, wusste man schon, wer Jonathan Demme war, und man wusste, wie kunstsinnig David Byrne war, der schon alle möglichen Installationen gemacht hatte, sich für Robert Wilson interessierte, für Theaterinszenierungen und dergleichen. War also ein Riesengehirn, und er hat dann die Slogans für die Hintergrundprojektionen gemacht, die so wenig Sinn ergeben. Ich kann mich noch erinnern, Drugs sind darunter und so. Also das wirkte alles vollkommen enigmatisch. Man hat es nicht richtig verstanden. Es ist kein Rock'n'Roll, es ist etwas vollkommen anderes. Es sind Falztänzer, es ist eine Choreografie, alle springen sozusagen im Gleichschritt auf der Bühne herum, wenn dann erst die Ekstase der späteren Songs kommt. Und Live During Wartime ist einer dieser Songs. Einmal umrundet Byrne nicht nur, also umrundet sozusagen die ganze Bühne, oder nicht die Bühne, sondern läuft hinten durch die Backstage-Räume und kommt dann vorne auf der Bühne wieder raus. Und das nicht nur einmal, weshalb er dann vollkommen außer Atem ist. Und die Dramaturgie des Konzerts schaukelt sich dann auf bis zu Take Me to the River von Al Green, was der letzte Song ist. Übrigens auch der letzte Song des Soundtrack-Albums, das leider nur, ich glaube, 9 oder 10 Stücke enthält von denen.
Ja, also das hat ein paar mehr, aber es hat leider nie das komplette Konzert der Abende
zusammengefasst.
Ich glaube, es gibt bis heute nur eine 16-Song-Fassung und keine, ich glaube insgesamt 19 oder so. Die sind aber im Einzel-CD-Format geblieben leider, was du halt bis 77 Minuten oder so bespielen konntest. Aber es gab halt, ich glaube, das komplette Konzert, soweit ich weiß, ist bis heute nicht auf Tonträger erschienen. Anders als das Videokonzert, wo du gerade Jonathan Demme erwähnt hast. Ne? Du weißt ja, ich lande mal gerne bei den Oscars. Ich möchte mal darauf hinweisen, jetzt wo Emma Stone den Hauptdarstellerin-Oscar bekommen hat bei Yorgos Lanthimos in Poor Things, ist meine Beobachtung, das war der zweite Film von Lanthimos in Folge, bei der eine Hauptdarstellerin mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Vor Poor Things war das ja Olivia Colman in The Favourite und Jonathan Demme, dem ist dasselbe gelungen, mit Silence of the Lambs und Philadelphia, nämlich Anthony Hopkins als Hannibal Lecter und Tom Hanks als AIDS-kranker Broker. Das nur so nebenbei, also um mal die Klasse von Jonathan Demme zu zeigen, dessen Karriere ja nach Philadelphia eigentlich eher den Bach runterging. Ich weiß nicht, ob er Nell noch gemacht hatte, aber er hatte auf jeden Fall nicht mehr so viele Filme gemacht, die noch irgendeine Relevanz hatten, aber er konnte wirklich das Beste aus den Leuten rausholen. Und ich finde auch, gut, David Byrne war natürlich schon vorher in gewisser Weise ein schauspielender Sänger, aber was er da zeigt, war für mich auch wirklich beeindruckend. Also Once in a Lifetime, wo er so eine Clark Kent-Brille irgendwie trägt, sich selber immer ins Gesicht schlägt und beide Hände wie so ein Prediger nach oben reißt. Das hat mich als MTV-Kind damals schon fasziniert. Ich weiß zwar nicht, wem er genau mit dem Business-Suit später dann karikieren wollte. Interessant ist aber auch, dass er seine Jacke zum Beispiel nie auf den Boden wirft, sondern von seinem Assistenten abholen lässt. Also der hat schon eine gewisse Wertschätzung gegenüber den Klamotten, die er anhat. Dem gegenüber steht natürlich dann Chris Franz, der auf mich immer wie so ein Bob the Builder gewirkt hat, wie so ein Hausmeister. Bob der Baumeister, der war ja eher so der Handwerker, wirkte er so ein bisschen im Team, aber ich glaube, dass man tatsächlich diese Fight-Sense, wie du das nennst, ich glaube, man muss wie David Byrne, um es mal so deutlich zu sagen, wirklich auch einen leichten Schaden haben, um sowas auch zu machen, also im positiven Sinne. Und ich finde das wirklich gut. Und da kommen wir jetzt mal, weil du ja gesagt hast, Tina Weymouth und Chris Franz sind mit das beste Rhythmusduo, das es gibt. Und ich kannte sie vorher, muss ich echt gestehen, auch als Rolling Stone-Redakteur, es ist wirklich eine Lücke, ich kannte sie kaum und habe mich also wirklich, also eigentlich ist dieses Wort schockverliebt total dämlich, ich hasse das Wort, aber das ist mir da wirklich passiert. Also ich habe mich in ihr Äußeres verliebt und auch in die Art und Weise, wie sie Musik macht. Also ich habe sowas noch nicht gesehen. Also sei es jetzt am Keyboard-Bass, wie bei Burning Down the House, wo sie ja so tanzend Keyboard-Bass spielt. Übrigens, da ist eine sehr schlechte Regie von Jonathan Demme. Als das Keyboard-Solo bei Burning Down the House kommt, dass der Gastmusiker an den Keyboards macht, wird sie am Keyboard-Bass eingeblendet. Das ist natürlich eine falsche Regieentscheidung. Aber das ist nebenbei. Es gibt auf YouTube Zusammenschnitte des Films, die sich nur auf Tina Weymouth halt konzentrieren. Das ist ein Gesamtzusammenschnitt, der alles dann zusammendampft auf vielleicht 23 Minuten. Und da hat einer dahingeschrieben bei diesem Video, das nur sie zeigt, "Now it starts making sense." Und für mich halt auch, also ich sehe sie total gerne an. Und Burning Down the House war ja auch der Werbeclip mit dem A24, das jetzt den Film ins Kino gebracht hat, die Produktionsfirma hausieren gegangen ist, vorweggeschickt hat. Und mich hat auch dieser Clip von Burning Down the House total umgerissen. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Das ist, finde ich, die beste Live-Aufnahme, die es optisch überhaupt zu sehen gab. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an dem Lied selber. Von dieser 10-köpfigen Band, die dann da letztendlich auf der Bühne steht, lacht die Hälfte der Musiker. Die andere Hälfte, zu denen auch David Byrne gehört, guckt sehr, sehr ernst. Ich weiß nicht, ob es ein Lied über Brandstiftung ist oder was der metaphorische Inhalt des Stückes sein soll, aber ich glaube, was das Video oder diesen Auftritt des Songs besonders macht, ist, dass man gar nicht weiß, in welchem Gefühl man an dieses Lied rangehen soll. Es ist ein positives Gefühl, manche lachen, andere gucken sehr ernst. Es ist wirklich ein Lied, das sich um den Kalten Krieg dreht und das alles irgendwie den Bach runtergeht oder dass die Nation am Durchdrehen ist. Dieses Gefühl des mittendrin Gefangenseins, dass man gar nicht weiß, worum es da eigentlich geht, das hat mich auch total gepackt. Ich weiß nicht, was das Lied bedeutet und mit welchen Gefühlen man das aufnehmen soll.
Ja, es ist natürlich so etwas wie, naja, wir brennen die Diskothek nieder. Manche waren enttäuscht, als Speaking in Tongues erschien und Burning Down the House so populär wurde, eigentlich der erste Hit. Diese Phase endete dann sehr bald, schon mit der nächsten Platte Little Creatures, da war der allergrößte Road to Nowhere drauf.
Ja, ich habe
Während
mich
an,
gefragt, warum der fehlt, aber dann habe ich nachgeguckt, der schien
das
leider
war
erst hinterher,
später,
genau,
ja,
ja.
ein Jahr später. Also die nächste Platte Little Creatures war die bei weitem populärste Talking Heads und darauf dann eben auch Road to Nowhere, der eine Song, der ein Hit wurde. Ich liebe Live During Wartime von diesen Songs am meisten. Dazu Cross-Eyed and Painless. Aber eigentlich mag ich die früheren Platten lieber, auf denen das Songs sind wie Cities, find a city to live in, don't worry about the government, found a job und the book I read. Das sind meine absoluten Lieblingsstücke. Die sind auf 77 und auf der zweiten Platte More Songs about Buildings and Food.
Hast du Naked ist ja diejenige Platte. Also ich bin ja jemand, der sich oft schwer tut mit sperrigen oder spröden Arrangements, wie halt die ersten Platten von denen aus sind. Deswegen mochte ich Naked auch so gerne, weil die halt sehr opulent ist. Der ist ja auch die tolle Single drauf, Nothing But Flowers. Und die wurde ja wiederentdeckt durch Kevin Smith in Clerks 2, also der Fortsetzung von Clerks. Und da singt ja David Byrne davon, wie immer mehr Läden dicht machen. Es gibt so eine Autofahrt und man sieht links und rechts, wie Supermärkte schließen, die Natur sich einen Raum zurückerobert. Und das wird in dem Film von Kevin Smith halt auch gezeigt, wie die beiden Clerks in so eine Lebenslandschaft fahren, in eine Stadt, die immer mehr den Bach runtergeht. Und auch die gucken aus den Fenstern ihres Autos und sehen, wie alles um sie herum immer mehr verkümmert. Und das ist eine total schöne Übersetzung gewesen. Und der Song hat überhaupt keinen Zusammenhang zu Stop Making Sense, ist ja auch das Spätwerk, das letzte Album von denen gewesen. Aber wenn man dieses Lied hört, dann weiß man auch wirklich, wie spätere Bands, also auch Franz Ferdinand, nicht nur Vampire Weekend, auch Franz Ferdinand, also viele, die so ein bisschen Jingle Jangle noch haben oder so ein bisschen so ein Swing noch drin haben an diesen Gitarrenbands, wo die eigentlich herkommen. Ne? Die kommen alle von Talking Heads und ich glaube auch viel von der Naked-Platte.
Ja, zweifellos. Also die späteren Talking Heads. Es kamen dann ja nicht mehr viele Platten. Es kam David Byrnes Film True Stories, der mit der Band gar nichts zu tun hatte, den er selbst geschrieben hat. Ein Mockumentary war seiner Zeit weit voraus mit John Goodman. Da zeigt er verschiedene Geschichten aus dem Süden der USA. True Stories, die keine True Stories waren. Und das war 1986. Und er hat dann einen Soundtrack mit anderen Musikern des Südens gemacht. Trotzdem erschien dann eine falsche Soundtrack-Platte mit Versionen der Talking Heads, die ich auch sehr mag. Das war 1986. Der Film war kein großer Erfolg, aber dann ein Arthouse-Erfolg. Man musste den Film gesehen haben, wenn man da mitreden wollte. Und dann kam nur noch eine einzige Platte und das war eben Naked. Und auf Naked war er der sozusagen in den 70er Jahren der einzig Konservative in diesen New Wave-Kreisen in New York City war. Hat er sich den Ideen angenähert, die Joni Mitchell schon viele Jahre vorher formuliert hat, etwa in Big Yellow Taxi. Also die Idee, dass die Natur sich die Parkplätze zurückerobert, das war keine der originelleren von David Byrne. Und er hat das natürlich fortgeführt. Erst vor einigen Jahren haben wir übrigens auch hier in Berlin in der Redaktion in einem in einem Raum von ihm den Vortrag gehört, der sich mit der Zukunft befasst. Also er hat, war dann immer mehr ökologisch bewegt und hat manches auch verhältnismäßig früh erkannt, nicht so früh wie Joni Mitchell, und wandte sich dann auf seinen Soloalben, nachdem die Talking Heads zu Ende waren, auch südamerikanischer Musik zu und hat dann auf Re Momo ausschließlich südamerikanische Musik gemacht und dann auch sehr, sehr viel getanzt auf der Bühne und dann Bolero, Samba, Salsa, alle Stile durchdekliniert. Seltsamerweise klang da noch alle Songs wie David Byrne. Er hat einige Jahre später über seine Soloplatten gesagt, er könne, selbst wenn er es wolle, keine Songs mehr schreiben, wie er sie bei den Talking Heads geschrieben hat.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Also ich fand schon interessant zu sehen, für diesen Konzertfilm, er macht kaum Ansagen. Er sagt am Anfang, I wanna play this song or I wanna play a tape. Und dann kommt ja diese Roland-Synthesizer-Klänge und dann spielt er Gitarre für Psycho Killer. Aber er redet eigentlich relativ wenig auf der Bühne. Ich weiß nicht, wie es generell bei ihm gewesen ist, ob es nur für die Aufnahme so gemacht hat. Aber dafür, dass es ein Konzertfilm ist, und das ist auch ein Merkmal vieler Konzertfilme der damaligen Zeit, wie Sign of the Times oder Cure in Orange, es wird nicht viel auf der Bühne geredet. Ne? Er ist eigentlich kein Erzähler. Ne? Er ist kein Prediger gewesen, macht da alles über die Songs. Er redet eigentlich kaum. Ne? Er animiert die Leute auch nicht. Man merkt eigentlich gar nicht. Im Grunde genommen hätte es auch ein leeres Konzert sein können, ein leerer Saal theoretisch. Es ist ja im Grunde genommen eigentlich eher eine Aufführung, mehr als eine Interaktion. Und das wusste ich bei den Talking Heads halt nicht, wie David Byrne ist, ob er jemand ist, der auch Call and Response macht oder ob der Leute anspricht oder so. Scheint er ja nicht gewesen zu sein. Ne?
Nein, das war eben die extreme Stilisierung oder das Postmoderne an den Talking Heads. Es war keine Rockband, es war keine Popband im eigentlichen Sinn. Man nannte das ja damals New Wave, man nannte es Post-Punk in New York. Es gab nur wenige Bands im CBGB, Television gehört natürlich dazu. Die Ramones waren natürlich eindeutig Punk, eine Gitarrenband. Dennoch, das war die neue Welle Mitte bis Ende der 70er Jahre. Die Talking Heads hatten sich 1975, glaube ich, gegründet. Die gab es also auch schon eine Weile, als das Album 77 erschienen war. Treibende Kraft oder der Mann, der sie bei Sire unter Vertrag genommen hatte, war überzeugt davon, dass das die neue Band sein würde. Und so war es dann auch. Die ersten Platten waren noch nicht sehr erfolgreich. Dann kam Brian Eno hinzu. Und Remain in Light wurde dann später als eine der entscheidenden Platten der 80er Jahre bezeichnet, obwohl sie genau auf der Kippe von 1979 zu 1980 entstanden ist.
Ich habe übrigens True Stories mal gehört, das Album, weil da der Song Radiohead, also bestehend aus zwei Wörtern statt einem Wort drauf ist. Und einer hat auch bei YouTube darunter sehr lustig kommentiert, man stelle sich mal vor, eine Band würde sich nach diesem Song benennen und dann das meistgefeilte Album aller Zeiten aufnehmen. Der Song selber ist lustigerweise eher ein gut gelaunter Song, ein swingender Song, also ein Lied, das gar nicht zu Radiohead wirklich passt. Ne? Aber ich finde die ganze Platte, also für mich klang das wie Huey Lewis. Das war irgendwie so Power-Rock für mich.
Ja, es ist eine extrem eingängige Platte. Byrne hat solche Songs eigentlich nur auf Little Creatures geschrieben, auf True Stories. Das war so die Phase, da er eigentlich Popsongs geschrieben hat. Also ich fand die Songs enorm mitreißend. Im Film sind sie anders instrumentiert. Das sind vor allem Cajun-Songs. Auch dieses Radiohead ist so eine Art Cajun, Calypso, Zydeco. Und Louisiana, Texas-Stile hat er parodiert. Also sowohl der Film handelt von Amerikaner und diese Platte ist bei den Talking Heads ist es weniger zu hören als auf der eigentlichen Soundtrack-Platte, bei der sozusagen autochthone amerikanische Musiker des Südens spielen. Ne? Und da hört man, was Byrne eigentlich beabsichtigt hatte. Aber ich mag Stücke wie Puzzle and Evidence, also mit der Schweineorgel und da hast du recht, also das und Love for Sale, das sind so richtige Dampfstücke. Ja. Auf der zweiten Seite sind dann Balladen wie City of Dreams, also Verträumt, ne? Und all diese Songs sind in den Film ganz anders eingebaut und werden von den, ich will nichts Falsches sagen, ich habe mich darauf nicht vorbereitet, aber da sind so die Sänger des Südens und Neville Brothers und dergleichen, also die eigentlich diese Musik spielen.
Es scheint ja keinen Song zu geben, der Speaking in Tongues heißt, so scheint nur das Album Nein. zu heißen. Es gibt aber einen Arcade Fire Song, der Speaking in Tongues heißt. Mhm. Und da hat Win Butler, der Sänger von Arcade Fire, dann tatsächlich David Byrne als Background-Sänger engagiert. Also das nur als Trivia nebenbei. Also ich gebe diesem Film, den ich zum ersten Mal gesehen habe, 5 Sterne, du sicher auch. Ist ein unfassbar guter Film.
Ja, 5 Sterne, es gibt da nichts zu deuteln. Also das war eine einfache Sache. Demnächst müssen wir einen umstrittenen Film besprechen.
Ja,
umstrittenen Musikfilm. Aber da haben wir natürlich dann wieder Queen oder da haben wir eine riesige Inszenierung der 80er Jahre.
Allerdings, wahrscheinlich. Denke ich auch. Gut, dann danke fürs Zuhören und bis bald.
Ja, bis bald. Dankeschön.